melden uns vom Abgrund. Nürnberg 1:2.
Das reicht aber nicht mehr, denn es ist vorbei.
Aber keines der letzten 6 Spiele gewonnen.
Rettet man sich in der Relegation und hält die Klasse.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Abstiegscast. Was soll ich sagen? Wir sind jetzt am 15. Spieltag und wir haben es vielleicht wieder 4 Wochen lang oder 3 Wochen lang nicht geschafft aufzunehmen. Ich glaube, man hört es, ich bin umgezogen. Deswegen, das war alles ein bisschen kompliziert, deswegen, naja.
Die Umzugsboys sind back.
Yay.
Mal wieder.
Umzugsboys are back. Yeah. Ja, lassen wir das. Ja, ihr habt schon gehört, Andi ist auch mit dabei. Hallo, Andi.
Hi. Kurze Anekdote, gerade weil als Lasse Hallo gesagt hat, ich nehme ja auf und ich habe mich tatsächlich fast verklickt, aber Lasse hat noch eine Sekunde gewartet, bevor Hallo gesagt hat, insofern war es perfekt.
Ja.
Okay. Ich musste gerade so lachen innerlich.
Oh, das war mein Fuß. Das war eine Sache. Hm. Hast du schon mal was gekocht und dachtest, das wird richtig geil? Und dann ist so richtig beschissen geworden. Ich stand 2 Stunden in der Küche, hab so Zwiebeln, Knoblauch, Aubergine, nicht Aubergine, das andere. Ja, yep. Aubergine. Ich weiß nicht, wie es heißt. Paprika, alles mögliche klein geschnitten, so. Hab richtig lang gebraucht. Bin so nach 1,5 Stunden fertig, fange so an zu essen, so. Eigentlich schmeckt das ganz schön scheiße.
Ich kann dir tatsächlich erzählen, in welchem Kontext das passiert ist.
Oh, jetzt ist es fein
wahrscheinlich. Das ist also eine außerlustige Geschichte. Und zwar, ich wollte Curry machen.
Oh,
und in den Rezept standen 2, okay, lass mich lügen. Ja, 2, 3 Teelöffel Curry rein und 1 Teelöffel Zimt. Ich hab die Pulver vertauscht. Ich habe dann noch mehr Curry reingeballert, als ich habe es gemerkt, ich habe noch mehr Curry reingeballert, aber es war richtig eklig, das hat richtig nach Zimt, es hat sehr weihnachtlich geschmeckt, sagen wir es mal so, es hat sehr weihnachtlich geschmeckt.
Sehr weihnachtlich, ja.
Nicht zu empfehlen.
Weihnachtlich ist auch was,
Entschuldigung.
Und zwar zum Beispiel der VfB ist weihnachtlich, weil da brennt lichterloh der Baum. Wow, ich bin's einfach.
Schmerzen.
Ja. Wir haben uns heute vorgenommen, nicht ich habe mir vorgenommen, wir haben uns vorgenommen, wir reden heute nicht so lange über den VfB, deswegen fangen wir damit an.
Okay.
So das kommt jetzt unerwartet,
also,
oder?
Wir haben vor der Entlassung von Matarazzo das letzte Mal aufgenommen.
Ich weiß ehrlich nicht, was ich damals gesagt habe, ob ich Matarazzo rauswerfen würde oder nicht.
Ich habe gesagt, er muss, ich will es nicht, aber er muss.
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mein Gehirn ist leider nicht so funktionsfähig.
Warte, ich muss mal kurz auf Spotify schauen, weil wir das letzte Mal aufgenommen haben. Aber ich glaube, da war Matarazzo noch Trainer.
Spieltag 11.
Nee, da war Matarazzo, glaube ich, nicht mehr Trainer. Es war, glaube ich, Nein, es war das 5-0 gegen Dortmund.
Nee.
Weil wir wollten nach dem Bochum-Spiel aufnehmen. Dann
haben wir nach dem
krank.
Ach so, oh Gott, das ist ja... Da reden wir besser gar nicht mehr drüber. Ja. Bevor wir jetzt in irgendwelche Details abdriften und Dinge suchen. Der VfB spielt am Samstag um 15.30 Uhr in Leverkusen. Und ich sag's mal freundlich. Spielen ist ein Euphemismus für das, was die da am Samstag gemacht haben. Es passiert einfach nichts aus VfB-Sicht. Das Spiel läuft, plätschert so daher. Also ich sag mal so, ich saß auf dem Fahrrad von meinen Eltern zu Hause, weil ich nicht laufen konnte, weil ich Knieschmerzen hatte. Und bin da halt ein bisschen so auf dem Hometrainer gefahren. Mhm. Und habe ich das ganze Spiel angeschaut, weil das war so langweilig einfach. Also es ist halt einfach nichts passiert. Der VfB hat es nicht geschafft, irgendwie nach vorne Gefahr auszustrahlen. Und ehrlicherweise, Leverkusen auch nicht. Natürlich hab ich mir da so ein 90-Minuten-Spiel angeschaut, wo nichts passiert ist. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich persönlich kann es mir nicht erklären, wie das läuft, dass man auswärts jedes Mal so ungefährlich ist und daheim wirklich gut spielt. Also, das ist so eine krasse
Gegensätze, ein krasser Unterschied. Ja.
Also, ich komme da ehrlicherweise nicht drauf klar.
Ja, ich hatte gerade ein gutes Argument, aber hat sich widerlegt. Ich meine, wir haben gegen Bayern auswärts gespielt, haben wir einen Punkt geholt. Haben wir in Freiburg gespielt oder zu Hause?
Ich glaube, in Freiburg. Zu Hause.
Zu Hause, genau. Nein, auswärts. Weil wir daheim in Leipzig gespielt haben, Freiburg war der zweite Spieltag.
Und Leipzig war das erste. War in Freiburg.
Aber ja. Es kann gut sein. Das war daheim. Gegen Bremen haben wir auswärts gespielt. Mhm. Dann haben wir gegen Bayern auswärts gespielt, gegen Wolfsburg und gegen Dortmund und gegen Gladbach. Und das sind, glaube ich, alles so Top-10-Teams. Auch Gladbach. Leverkusen jetzt, ja, Leverkusen hat sich jetzt so den Turnaround geschafft, ausgerechnet kurz bevor sie gegen den VfB gespielt haben. Das Spiel gegen Leverkusen, ich will das jetzt nicht so, ich habe es nicht geschaut, ich bin ehrlich, ich habe an dem Wochenende, was habe ich gemacht, ich war unterwegs, ich hatte irgendwas, ich habe mir einen schönen Tag gemacht, ich war mit meinem Kumpel in einem Museum, genau. Ich dachte, komm, bevor du dich wegen dir auswechselst, werden die eh verlieren. Weil wenn du dir die Mannschaft anschaust, jeder hat gefehlt so. Ich meine, es war halt wieder so blöd. Also anscheinend gibt es beim VfB gerade eine Grippewelle, weil es ist schon wieder eine Woche.
Aber ganz im Ernst, so viele haben nicht gefehlt.
Das haben vier Stammspieler gefehlt. Also
Endo und Sosa.
Mavropanos hat gefehlt. Und
er
Silas
ist gesperrt.
Er hat aber gefehlt. Und Silas hat wegen Muskelverletzung gefehlt. Willst du dann...
Nee, ganz im Ernst, ich lasse diese Ausrede. Wie willst du spielen nicht mehr durchgehen? Wir haben letztes Jahr die Hinrunde mit einer C11 gespielt, wo zwischenzeitlich Daniel Didavi angefangen hat und haben mehr Punkte geholt als in der Rückrunde mit Silas, zwischenzeitlich und Kalajdzic und allem. Also das Argument zählt für mich nicht. Du hast Wagnermann zurück gehabt, du hast das erste Mal mit einem richtigen Rechtsverteidiger gespielt in der ganzen Saison. Du hast in der Mitte Armada gehabt, der ja permanent gespielt hat. Dein Sturm hat gestanden, deine Abwehr hat gestanden. Der einzige, wo du keinen Spieler hast, wo du sagen kannst, das ist kein Stammspieler, war quasi die Linksverteidigung, weil Ito da jetzt spielen musste.
Ich gebe dir ja auch recht. Ich habe ja immer die Devise der letzten Wochen waren, es gibt keine Ausreden. Aber ich meine, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass jetzt hier die Feuerwerk sind, gerade gegen starke Leverkusen. Wäre das Spiel gegen Augsburg, gegen Bochum, gegen Schalke, dann wäre ich sauer. Wie du. Aber so dachte ich mir, komm, hey, was willst du machen? Ist halt blöd gelaufen. Die gelbe Karte von Mavropanov war auch unnötig, dass der überhaupt gefehlt hat, aber also insgesamt war das sehr eine schlechte Leistung. Ich meine, VfB hatte 0,28 Expected Goals, den niedrigsten Expected Goals Wert in dem Spieltag. Natürlich, ja, es ist scheiße gewesen, aber ich will dieses Spiel noch ein bisschen ausklammern. An sich waren sie schon ein schlechtes Spiel.
Also ganz im Ernst, ich würde so einfach nicht mitgehen. Wenn du Leverkusen gesehen hast, wie die aufgetreten sind, die sind nicht aufgetreten wie eine Top-5-Mannschaft und auch nicht wie eine Top-10-Mannschaft.
Gegen Stuttgart reicht es halt so, weißt du? Das ist auch damals wie, natürlich, das war auch damals so gegen, wie heißt die Drecksmannschaft? Union Berlin oder wie heißt die andere Drecksmannschaft? Frankfurt. Also, ich meine, es ist schon klar.
Ja gut, aber irgendwo musst du halt Punkte mitnehmen. Wenn eine Mannschaft so schlecht auftritt, dann musst du halt mal was machen.
Es ist ja so, dass du könntest dir so einen Auftritt gegen Leverkusen erlauben, wenn du gleichzeitig dann gegen Bremen damals hättest dreifach gepunktet, gegen Frankfurt einen Punkt geholt hättest und gegen Union einen Punkt oder gewonnen hättest. Dann würde ich sagen, okay, es ist okay, wenn sie mal einen schlechten Tag haben. Es ist eine junge Mannschaft, die sind immer sehr wechselfreudig, nur der Upside fehlt. Also du hast einen niedrigen Floor, aber auch keine Upside so. Und das ist die schlechteste Kombo, die du haben kannst.
Aber, ja, genau.
Ja, genau.
Eine Sache, auf die ich gerne noch eingehen würde. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon mich drüber aufgeregt habe, aber wir haben einen neuen Innenverteidiger verpflichtet.
Sag mal, du geh mir weg mit dem Lappen, ey.
Genau. Oh, und ich habe mir so ein paar Sachen mal rausgesucht zu dem. Erste Frage, wer ist älter, Ito oder Zagadou?
Zagadou, wenn du schon so fragst.
Nee, Ito. Ah. Ito ist älter als Zagadou, hätte ich niemals mit gerechnet.
Ach so. Ja. Ich finde Ito besser.
Ich finde Ito deutlich besser. Und das zeigen auch die Statistiken so. Wenn du dir Sagadu, also kurz zur Erinnerung. Sagadu wurde als unserer ballsicherer, versierter Innenverteidiger am Ball angekündigt, schnell austrainiert. Ja, also ich sag mal so, ich finde Sagadu ist der schlechteste Innenverteidiger, den wir haben aktuell. Mhm. Ich finde Waldemar Anton besser, cool. Ich finde Ito besser, ich fand einen Kempf letztes Jahr besser.
Okay, du musst es nicht beschreiben.
Nein, ich meine das ganz ernst. Ganz ernst. Schau dir die Fehlerquote an, die Sagadu in seinem Spiel mit Ball hat.
Ja.
Damit meine ich jetzt nicht mal die Pässe, die nicht gut sind. Damit meine ich einfach, wie oft Sagadu angespielt wird, ihm der Ball über den Fuß rutscht und nach hinten weiterrollt. 10 Meter weg von ihm wieder ankommt, weil er ihn nicht stoppen kann. Also Sagadu ist entweder komplett außer Form, oder er ist einfach komplett überbezahlt, was wir uns eigentlich gar nicht leisten können zurzeit.
Ja.
Wenn du die Statistik, ja?
Ich meine, du spielst ja Football Manager, gell?
Ja.
Und du kennst doch diese Symbole für Spielpraxis. Und ich glaube, bei Sagadu ist einfach so ein fettes Daumen nach unten. Also so richtig, der hat überhaupt keine Spielpraxis. Und dann passiert halt solche Stoppfehler oder so Fehler wie gegen Dorsch. Solche Fehler würde ich normalerweise verzeihen, aber nicht in dieser Phase. Also.
Also ganz im Ernst, das ist jetzt, glaube ich, sein 6. Spiel für uns oder sein 7.
Mhm.
Also.
Jetzt ist so. Da, jetzt ist ungefähr so ein.
Der hat im Wolfsburg-Spiel das erste Mal gespielt.
Mhm.
Wann war das? Das Wolfsburg-Spiel war Spieltag. War am 1.10.
Mhm.
Das war, glaube ich, Spieltag 8. Oder sowas.
Ja. Als der Herzbringer erkundet wurde.
Ja, Spieltag 8. Genau, das war Spieltag 8. Jetzt haben wir Spieltag 15.
Und gegen Wolfsburg hättest du auch punkten müssen.
Ja, das damals war Sagadus Fehler, weswegen wir nicht gepunktet haben. Das nur am Rande. Da rege ich mich jetzt nicht nochmal drüber auf. Ja. Das habe ich schon gemacht. So, kommen wir zu den Statistiken, die ich ansprechen wollte. Sagadu ist der Innenverteidiger von uns, der am häufigsten passt.
Mhm.
Soweit, so gut. Ito hat 10 Pässe weniger als Sagadu. Was ja eigentlich schon einiges ist. So. Also würde ich zumindest sagen. Sagadu hat auch eine Quote von, glaube ich, 86% gehabt, die er mit seinen Pässen überspielt hat. Gut, auch okay. Aber wenn wir uns die langen Pässe zum Beispiel anschauen, da sieht Sagadu immer noch sehr gut aus mit 12 von 15 Pässen, die länger als 30 Meter sind.
Mhm.
Aber wenn du dir anschaust, es gibt auf der Datenwebsite, die wir benutzen, gibt es eine Statistik, die heißt Progressive Passes. Also das sind, simpel erklärt, sind das Pässe, die ein Spieler macht, wo du dem gegnerischen Tor über 10 Meter näher kommst. Da hat der Mann bei 89 Passversuchen hat er 4. 4 Pässe. Weißt du, wie wenig das ist?
Yep.
Also, das ist gar nichts.
Also, ich finde es erstmal cool, dass du diese Statistik entdeckt hast, weil ich wusste gar nicht, dass es auch Spielestatistiken auf der Seite gibt.
Da gibt's alles.
Ja. Ne? Ich sag ja nicht, dass der. Super. Ich versuche eine Erklärung zu finden. Ich will nicht sagen, okay, der ist einfach scheiße. Ich möchte einfach einen Grund zur Hoffnung finden, okay? Das Prinzip Hoffnung brauche ich, okay?
Ja, ich verstehe ja das. Also,
ich würde auch gerne,
dass er besser ist.
Ja. Übrigens, ich habe gerade noch mal so ein bisschen geguckt, während du geredet hast.
Ja.
Und reden wir mal das Thema Glück. Ich habe ja gesagt, Stuttgart hat mit 0,28 die wenigsten Expected Goals.
Okay. Mhm. Ja.
Augsburg hatte gegen Union Berlin 0,29. Und Augsburg hat und Union Berlin hat 2-2 gespielt. Und wir haben 2-0 verloren. Und gleichzeitig, ich habe noch etwas gefunden, gleichzeitig hat Leipzig gegen Freiburg gespielt, also eine Woche davor, also es war unter der Woche. Freiburg hatte 0,15 Expected Goals und sie haben ein Tor geschossen. Also. Verstehst
du irgendwie? Dazu würde ich gerne was sagen.
Ja.
Ich hab's, also Ich habe das auch irgendwo gelesen oder gehört, ich weiß nicht mehr was. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Expected Goals ist wie der durchschnittliche Bundesliga-Durchschnitt in den letzten, keine Ahnung, wie viel Szenen war.
Ja gut, du sind jetzt in der
Historie. Natürlich underperformten VfB da, im Gegensatz zu diesen Expected Goals, und overperformten Union Berlin, weil die bessere Spieler haben als der Bundesliga-Durchschnitt.
Ja, weil die in der Regel diese Chancen auch nutzen, so. Genau. Das ist halt, ja, das ist halt so die, das ist halt so das Traurige, dass wir halt so Ewigkeiten, seitdem wir aufgestiegen haben, eine Chancenverwertung haben, wie ich eine Chancenverwertung beim Twitkick-Karl.
Und das ist
ich habe letzte Woche zwei Tore geschossen beim Twitkick, der VfB hat nur 1-0 geschossen.
Das ist nicht übertrieben. Ich habe mir vorhin die XG-Tabelle angeschaut.
Ja.
Wir sind vor Wolfsburg, das ist nicht überraschend, wir sind vor Mainz.
Ja.
Wir sind vor Union.
Ja.
Weißt du, vor wem wir auch sind?
Vor Schalke.
Vor Werder Bremen.
Ah,
wir sind über ein Tor vor Werder. Und Werder spielt die beste Saison, die ich seit langem von einem Aufsteiger gesehen habe, außer die scheiß Bullenpisse.
Ja gut, die spielen halt so, wie wir damals, als wir aufgestiegen sind.
Nö, die spielen besser.
Komm, bitte gönn dieses wenig den Team, okay?
Und okay, Werder spielt ganz scheiße.
VfB hat halt Aktionen, die zum Torabschluss führen, sind die in einer Riege mit Bayern, Leipzig und Dortmund.
Ja, wir haben 205 Schüsse aufs Tor. Mhm. Nee, 200, nee, nicht aufs Tor, aber 205 wir offensive haben, Schüsse. Das ist Platz 4
in der Liga. Ja, wir haben 360 Shot-Creating Actions, also wir haben Chancen kreiert von 360 Chancen kreiert, so.
Ja,
und wir sind da auf einer Riege mit dem Besten der Liga, aber wir ich meine, gegen Gladbach, das ist die Chance von Zagadou, wo er direkt auf den Mann schießt und alle dann diesen Tobias Zippel feiern. Oh. Was, das steht da einfach nur. Ich hätte den Ball auch gehalten, weil der Ball literally auf mich draufgeflogen ist. Gut, ja.
Eine Sache noch, unsere gefährlichste Chance am Samstag war, glaube ich, ein Rückwärtskopfball von Girassi.
Ja.
Es ist peinlich.
Ach, das.
Naja.
Ach, das wird schon, ich glaube.
Das war der VfB. Ich würde gerne nicht weiter darüber reden.
Ja. Wer weiß, wenn ich wieder über den VfB reden möchte.
Ja. Ich würde gerne über Hertha reden, über das Hertha-Spiel.
Über den VfB gegen Hertha?
Nein. Über Hertha gegen Köln.
Killer Love.
Killer Love. Du. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid.
Also, ich möchte ein paar Texte zu Hertha geben und ich grüße damit herzlichst Olli.
Wollen wir erst allgemein über das Spiel reden?
Du kannst ruhig darüber reden und ich stimme dir einfach zu.
Okay, dann machen wir das so. Hertha gegen Köln spielt, ist ein 2-0. Dass Hertha zwei Tore schießt, ist okay in dem Spiel. Müsste nicht zwei sein. Eins hätte es, glaube ich, auch getan. Und Köln hat einfach riesiges Pech. Was ich oft gelesen habe, ist irgendwie, Köln ist kaputt im Kopf und zu schwach nach der Europareise und den vielen englischen Wochen. Das war einfach nur Pech. Also, ehrlicherweise habe ich das Gefühl gehabt, dass die Hertha sehr glücklich war mit diesem Sieg. Also, die Hertha hat nicht schlecht gespielt, aber Köln hatte einfach ganz, ganz arges Pech und auch ganz viel Unvermögen vorne.
Ich sehe eine Parallele.
Ja, aber bei Köln ist es halt nicht immer so. Also, Adamian hat den Ausgleich, glaube ich, auf dem Fuß.
Mhm.
Wirklich steht quasi im Tor drin und schafft trotzdem noch, den Ball über das Tor zu machen. Was ich an dieser Szene schon sehr lustig finde, aber was ich noch lustiger an der Szene finde, ist, wie billig sich Kempf davor abkochen lässt. Also das war wirklich ganz, ganz schwach.
Unser Agent.
In meinen Notizen steht einfach nur Kempf, lol. Ich mag meine Notizen. Ja, und Adamian hatte, glaube ich, kurz danach hat er nochmal eine Chance mit auch nochmal über 0,5 XG. Das war Pech. Und wo ich zustimmen würde, dass die Kölner ein bisschen müde gewirkt haben, ist nicht in dem, wie sie gerannt sind oder versucht haben, Chancen zu kreieren. Ich fand vor allem Köln defensiv bisschen nicht mehr aufmerksam. Ich weiß gerade leider nicht mehr, ob es das 2-0 oder das 1-0 war. Ich glaube, es war das 2-0, wo der Ball erst zweimal zu Hertha zurückkommt. Dann setzt sich Luke Bakio am Rand durch und spielt den Ball in den Rückraum. Und vier Kölner Verteidiger stehen im 5-Meter-Raum. Keiner steht bei drei Hertha-Spielern, die hinterm 5-Meter-Raum aufgereiht sind. Und jeder von den drei hätte den Ball einfach nur reinschieben müssen. Das war defensiv sehr schwach gelöst von den Kölnern, die jetzt, glaube ich, 5 Spiele ohne Sieg haben. Das ist auch gar nicht mal so gut.
Ich hab tatsächlich eine Formtabelle, seit Wimmer VfB-Trainer geworden ist. Und Köln ist da 1 Sieg, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen auf Platz 16.
Ja, also Wimmer macht es nicht so schlecht, aber da reden wir nochmal extra drüber.
Ja. Wir sind 8. in der Wimmer-Tabelle.
Ja, und souverän.
Ich muss ein paar Worte zu Hertha noch sagen.
Ja, gern.
Also erstmal zu Köln. Kurz Adam Jan. Ich habe total Man-Crush auf ihn. Ich finde ihn richtig gut. Ich hätte mir gewünscht, dass er beim VfB landet. Dann ist er nach Hoffenheim gewechselt. Sehr enttäuschend. Hertha, was ich sehe von Hertha ist eine Mannschaft, die sehr stark pressen kann. Also sehr gutes Pressing. Ein richtig ekliger Gegner. Also das ist praktisch, was Köln unter Baumgart letzte Saison war, ist jetzt härter so. Aber dann kriegen sie den Ball und dann haben sie, ich weiß nicht so, dann haben sie so den Ball unter sich und dann so, wo ist Luke Bakio? Ah, da ist er, dann spiele ich mal zu dem. Und wenn sie Luke Bakio nicht finden, dann verlieren sie den Ball. Also das ist so eine Diskrepanz, ich finde sie mega stark gegen den Ball, aber mit dem Ball sind sie so abhängig von Luke Bakio. Luke Bakio, mich nervt immer noch nicht, dass er nicht gewechselt ist. Ich dachte immer noch richtig, weil der so eine gute Leistung springt, das war so klar, dass der jetzt durchdreht bei Hertha. Und ich gönn's ihn, ich gönn's der Hertha, aber wir brauchen ihn. aber er wird die Hertha noch retten, das ist mein Tipp. Solange er noch fit ist, ich meine, der ist, hat in 15 Spielen 7 Tore, das ist auf einer Linie mit Kolo Muani.
Vor allem, du musst bei ihm ja sehen. Also, Kolo Muani ist ein klasse Spieler. Aber Luke Bakio ist ja in der nicht funktionierenden Offensive.
Ja.
Also, die Offensive ist nicht schlecht. Aber im Gegensatz. Also,
er hat mehr Tore als Choupo-Moting.
Also, die Offensive ist halt im Vergleich zu Frankfurt ist die halt ein schlechter Witz.
Er hat mehr Tore als Sadio Mané. Er hat mehr Tore als Moukoko. Okay, ich hoffe.
Ja, alles gut. Ja, es hat sich auch in dem Spiel wieder gezeigt. Ich glaube, er hat 7 Flanken geschlagen und 8 Dribblings versucht, wobei er tatsächlich diesmal nur 1 Dribbling geschafft hat und das war das vor dem Tor. Aber das ist egal. Ein Spieler, der 8 Dribblings versucht, strahlt auch Gefahr aus. Vor allem, weil man bei ihm halt weiß, wie stark er in diesem Dribbling sein kann.
Ich habe jedes Mal die Luft angehalten, wenn er den Ball hatte.
Ja.
Bei uns im Spiel am Dienstag.
Kann man tatsächlich so sagen.
Ey, warst du eigentlich im Spiel gegen Hertha im Stadion?
Ja, sicher.
Das ist verrückt. Das kannst du halt doch niemandem glauben, so.
Nee.
Aber gut.
Es macht mich auch kaputt langsam.
Also es hat mir sehr, sehr leid getan. Ich habe gleichen Abend habe ich Olli geschrieben. Er hat mir einen sehr, sehr irritierenden Sticker geschickt. Und ich habe ihn gefragt, ja, hast du Bock mal wieder zu Gast zu sein? Dann hat er gesagt, nein. Er macht einen Fußballentzug. Und ich verstehe ihn. Aber bitte, Olli, ich hoffe, du hörst so. Ich glaube an euch.
Ja, mehr als an uns tatsächlich. Und dann.
Ich glaube auch an den VfB. Die werden beide die Klasse halten.
Und dann würde ich gerne noch einen Spieler hervorheben: Ivan Sunjic. Fällt nicht auf, Augenfeld. Aber.
Ja.
Der ist mir am Dienstag aufgefallen, weil ich dachte,
als er reingekommen ist,
als er reingekommen ist, dachte ich, yo, das ist der richtige Zerstörerspieler, weil der kam ja auch, glaube ich, aus der zweiten englischen Liga. Und er ist das auch ein bisschen. Also, er hat es wieder geschafft, nicht ein einziges Mal ausgedribbelt zu werden am Scheiße, wann haben die gespielt? Samstag. Mhm. Hat da sehr souverän gewöhnt, hat, glaube ich, auch, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, hat sehr viele Pässe gespielt. Und das ist halt so der richtige, das ist quasi so ein Endo-Typ, wie wir haben, oder Skiri bei Köln. Gibt nie auf, immer nochmal rein und nochmal rein und mit dem Kopf rein und alles geben. Das ist ein richtig wichtiger Spieler. So ein Spielertyp hat, glaube ich, der Hertha auch gefehlt, genauso wie Luke Bacchio.
Ne, dafür haben wir ja. Kevin, die haben auch dafür auch Kevin Prince Boateng. Der ist auch ein richtig ekliger Spieler.
Ja, aber Kevin Prince Boateng kann halt auch 30 Minuten Fußball spielen und muss dann ins Sauerstoffzelt.
Der war ja, was es mitbekommen hat, als sie hier gespielt haben, da haben sich die Fans sich über ihn lustig gemacht und hat er zurückprovoziert. Da gab es ganz kurz ein bisschen Tumulte vorne rechts in der Kanchata-Kurve, wo sich die Hertha-Spieler warm gemacht haben.
Ja, ich glaube, ich kann mich erinnern. Ich bin nicht, also er ist doch dann weggegangen und hat sich ein Stück weg von der Kurve warm gemacht.
Ja, ja.
Ja, genau. Und was ich bei den Kölnern noch erwähnen möchte, ist, dass die wirklich ein Verletzungsproblem haben. Also,
aber jetzt Köln, ja.
Köln hat, das Problem bei Köln ist, die hatten, glaube ich, den Lars Dietz und den Steffen Tigges als große Zielspieler quasi, also als Zielspieler vorne drin eingeplant.
Also ich glaube, die haben eher...
Nachdem schon Modest weg war halt. Also eigentlich hatten sie halt die drei. Mhm. Und drei Stürmer ist halt eigentlich genug, dass du immer einen hast. Also drei vom gleichen Typen. Zuerst hat sich, glaube ich, Dietz verletzt und dann Tigges.
Aber Diginator.
Sie stellen das System nicht um, habe ich das Gefühl. Weil wenn du jetzt guckst, die haben immer noch extrem viele Flanken geschlagen. Allein Kainz hat 12 Flanken reingebracht. Aber also so wie ich es in Erinnerung habe, ist Adamyan kein großer Stürmer und auch kein Kopfballstarker. Mhm. Das ist ein schneller Stürmer. Das ist eher so ein Typ Anastasios Donis. Schlechter Vergleich, ganz schlechter Vergleich.
Ja, ich lasse ihn dir.
Er ist gerade der erste schnelle Stürmer, der mir eingefallen ist. Mhm. Deswegen, ich hoffe für Köln, dass sie im Winter wieder einen von ihren Stürmern, auf den sie ihr System zugeschnitten haben, zurückkriegen. Zum Beispiel, haben die nicht auch noch Sebastian Andersson oder sowas?
Ja, aber er hat doch kein einziges Spiel gemacht.
Oh, das ist schlecht.
Mhm.
Ja. Deswegen. Ja.
Kurz zu Dietz. Ja. 11 Einsätze, ein Tor. Ja. Könnte besser
sein. Ja, gut. Tigges ist ja auch nicht viel besser unterwegs.
Ja, 12 Spiele, 3 Tore.
Ja, genau. Aber das ist halt ein System und das, also wenn du halt so viele Flanken schlägst, dann wird halt irgendwann mal in den Rückraum den Ball zurückköpfen oder sowas. Also, dann hast du wenigstens eine Idee, aber die Idee, die sie jetzt hatten, ist halt irgendwie ein System umsetzen, das gar nicht mehr steht. Deswegen, es überrascht mich wenig, dass das nicht funktioniert hat.
Ich bin auch gespannt jetzt, wo der Winter kommt, wen die alles verkaufen müssen, weil die sind ja auch gleich, es kommt ja immer Berichte darüber, sie finanziell eher sogar in der dritten Liga sind als in der ersten.
Ja, das Ding bei uns ist, wir sind halt klamm in der Kasse. Also, ich glaube die Berichte nicht so ganz, die sagen, dass wir Spiele verkaufen müssen, weil wir sonst den Spielbetrieb abmelden müssen. Das glaube ich.
Die wollen sich halt nicht neu verschulden, das ist so.
Genau. Das ist was anderes. Aber bei Köln heißt es ja wirklich, dass die einfach gar nichts mehr, also dass die eigentlich sehr viel einnehmen müssten und nichts ausgeben. Also die stehen halt, also wie sagt mein Prof immer, du müsstest eigentlich zweimal dein IQ zurückbekommen, um auf Null zu kommen.
Oder ja, was? Nee, ich weiß, welcher
mein Prof IQ ist. Zurückbekommen, um auf Null zu kommen.
Ich weiß, welcher Professor das ist. Du bist bei ihm.
Ich sage keine Namen dazu.
Ich schreib's in den Chat.
Ich
weil ich war mit ihm auf Kriegsfuß. Ist es der?
Ich weiß tatsächlich nicht, wie er heißt.
Welche Seminar hast du ihn?
Da reden wir später drüber, okay. Das kann man uns nachschauen. Ich will jetzt nicht, dass mir irgendwer blöd kommt. Genau, wenn wir kurz bei Unizeug sind, eine Sache würde ich gerne einschieben. Bitte an die eine Person, die mich anscheinend in der Uni heute gesehen hat und mich jetzt auf Twitter verlinkt hat, wie mein Essen geschmeckt hat. Das ist mir sehr unangenehm. Ich möchte das nicht. Bitte sprich. Also, Entweder du sprichst mich an oder du lässt es. Aber bitte schreib nicht auf Twitter, yo, ich hab dich da gesehen. Wie war dein Essen?
Junge, das ist, das ist
unangenehm.
So fail, ich will das nicht. Ich bin seit Jahren, ich bin ja viel länger auf Twitter. Du, mir ist das noch nie passiert.
Mir ist das schon wieder passiert. Und ich finde, ich mag das. Mir ist das unangenehm. Und, dann schreib mir, also dann, keine Ahnung, ich sprich mich an.
Ah, warte, so. Einer hat mir mal geschrieben, so, leg dein, hat mir mal gedruckt, geh mal weg von Twitter und pass mal auf. Und das war halt dann mein Nebensitzer.
Oh. Ja, gut, okay. Wenn das einmal passiert, hat mir einer geschrieben, da war ich in meinem Heimatkaff, im nächsten Kaff, und hab da Döner gegessen. Und die hat mir geschrieben, yo, ich bin gerade rausgegangen, war im selben Dönerladen, hab mich nicht getraut, dich anzusprechen. Ich war so, was zum, hä?
Also mir ist es auch mal, doch, mir ist es einmal passiert, dass sie in einem Museum war, wo ich gearbeitet habe, und ich habe sie, ich hatte ja ein Bild von Twitter, und dann habe ich sie angeschrieben auf Twitter und sie, yeah, ja. Und das ist so eine, ihre Lieblingsgeschichte, weil sie damals mit ihren jetzigen Freunden ein Date hatte. Aber ich glaube, der Unterschied ist halt auch, wieso ich nicht angesprochen wurde, ist, weil ich kein Bild von mir gepostet habe.
Ja, obviously.
Ja, also ich tue ja nur auf in meinen Circle oder meinen Second Account Selfies von mir posten, insofern.
Ja,
kleiner Tipp an Rande, wenn ich angesprochen werden will.
Ja, ich dachte nicht, dass mich irgendwann mal Leute ansprechen. Das ist unangenehm.
Oh, mir ist gerade eingefallen, jetzt wo ich auf deinem Profil war.
Mhm.
Ich weiß nicht, wir driften gerade ab. Ich weiß nicht, egal, ich spreche dich jetzt dran. Du bist doch Marathonläufer, oder?
Im Marathon bin ich ja nicht gelaufen, aber Halbmarathon, ja.
Halbmarathon. Und zwar, ich habe letztens im Fernsehen, gab es im griechischen Fernsehen so einen, wirklich im Marathon, wirklich den originalen Marathon.
Ja.
Das wäre doch was für dich, oder?
Ich glaube, es ist mir ein bisschen zu weit, ehrlich gesagt.
Ey, ganz ehrlich, ich würde mit dir runterfliegen, ich werde deinen Coach und nach dem Abend gehe ich in Athen einen wegkippen. Wenn du noch laufen kannst.
Das Problem ist, ehrlich gesagt, wenn ich da reicht wahrscheinlich ein halbes Radler nach so einem Lauf, damit ich einfach weg bin.
Bei mir auch. Ich vertrage sowieso nicht viel Alkohol. Obwohl ich schon ein bisschen fülliger bin. Naja.
Ich auch nicht.
So, weißt du, wenn ich mehr auch nicht mehr verträgt?
Hm?
Schalke?
Aha, I see what you did there.
Wunder des Jelegen. Also, wir sind ja ein Kumpel. Das ist so komisch. Wir sind so in Panik, weil wir nach 15 Spieltagen 14 Punkte haben. Ich habe das Gefühl, die Schalke-Fans, die ich so folge, haben nach 15 Punkten 9 Punkte, 15 Spielen 9 Punkte, und die sind so, ja, mein geiler Alter. Beste Mannschaft.
Schalke. Thomas Reus, ja.
Junge. Ach du Scheiße. Es ist ein schlecht. Gegen wen haben sie verdammt nochmal gewonnen? Die haben 2 Siege. Gegen wen? Bestimmt gegen Dortmund. Ich wette, es ist gegen Dortmund gewesen.
Nee. Ich kann es dir nicht sagen, aber es war auch nicht
gegen uns. Mainz. Gegen fucking Mainz haben sie gewonnen. Und gegen Bochum.
Bochum, ja. Ja, das Ding bei Schalke ist, die haben jetzt gegen Bayern verloren. Aber ich finde, bei Schalke ist ein ganz klarer Aufwärtstrend, ist vielleicht zu viel, aber eine ganz klare Änderung zu sehen. Weil ich glaube, wir haben bei Schalke den gleichen Fehler gemacht, den wir auch schon letztes Jahr und vorletztes Jahr in diesem Podcast gemacht haben und Mannschaften viel zu früh abgeschrieben haben und Mannschaften auch viel zu früh oben rausgeschickt haben aus dem Abstiegskampf.
Grüße an Bremen 2021.
Grüße an ungefähr jede Mannschaft, die unten drin stand.
Ey, ganz ehrlich, ich habe euch damals gesagt, dass Mainz die Klasse hält.
Ja, das war aber auch, das war einfach nur ein Wild Guess. Also du hast irgendwas gesagt.
Ich habe Mainz Platz 1 gesagt. Das.
Ah Gott, nee, bitte lass es. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen gegen die Bayern. Ich war da essen mit meinen Eltern.
Ich habe es auch nicht aber gesehen. Ich schaue mich per keine Bayern-Spiele an.
Ja, also ehrlicherweise, das Spiel war, hat mich einfach nicht interessiert, weil es klar war, wie es ausgeht. Deswegen, yo, all good. Ist mir jetzt eigentlich
relativ. Du warst einfach, bis Bayern das erste Tor schießt und dann machst du was anderes.
Ja, dann kannst du
es. Übrigens hatte Schalke, als sie abgestiegen sind, 2021, ja, 2 Punkte weniger zum gleichen Zeitpunkt.
Und damals war die Panik riesig.
Mhm. Wo Mainz ja übrigens nur 6 Punkte hatte und damit die Klasse gehalten hat. Ich schaue mich gerade, welche Mannschaft denn so mit dieser Punktzahl wie Schalke hat, noch am Ende die Klasse gehalten hat.
Ich kann es dir nicht sagen.
Also Mainz auf jeden Fall mit 6 Punkten.
Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und das können wir mal anders drüber reden, wer mit dem Punkt noch die Klasse gehalten hat. Ich glaube, dass Schalke die Unterbrechung nicht recht kommt, weil ich hatte das Gefühl, die werden besser. Und wenn die Pech haben und jetzt mit 1-2 Niederlagen wieder starten nach der Pause wegen der einen Sache da, dann könnten die sich ganz schön ärgern, glaube ich. Mhm. Weil dann können es wieder ganz, ganz weit runtergehen. Also das heißt runter, könnte die Leistung wieder ganz arg sinken. Ich weiß nicht, so viel mehr kann ich der Schalke gar nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß.
Ich finde bei Schalke, also der Kader, ich habe das schon am Anfang der Saison gesagt, dass der Kader einfach nicht Bundesliga-tauglich ist. Das meine ich nicht böse.
Das Gefühl habe ich auch.
Ich finde nur, Schalke, ich glaube, er wäre Hans-Ole Werner? Keine Ahnung, wie der heißt.
Hans-Ole Werner?
Keine Ahnung. Ja. Irgend so ein Nord-Typ. Norddeutscher. Ja, wäre der von Anfang an bei Bremen gewesen, wäre Bremen Meister geworden in der zweiten Liga. Erstens. Zweitens, Hamburg, lol. Jedes Jahr das Gleiche mit denen. Auch dieses Jahr wieder. Das war so diese zweite Meisterschaft. Das ist so in den Händen gefallen. So wie unser Aufstieg damals uns in die Hände gefallen ist, weil Hamburg gegen Heidenheim gejoggt hat und sonst niemand Bock hatte aufzusteigen. Ist genauso Schalke gerade hochgekommen. Nur mit dem Unterschied, dass wir überraschenderweise einen Bundesliga-Kader haben. Und Schalke halt Simon Terodde hat. Oh Gott, das war gemein. Ich liebe dich, Simon Terodde.
Ehrlicherweise, Schalke ist ja auch nicht aufgestiegen, weil sie eine solide Saison durch das ganze Jahr gespielt haben. Die haben doch die letzten, seit Büskens da waren, haben die doch irgendwie so gefühlt alles gewonnen. Mhm. Da war viel Glück dabei bei diesem Aufstieg. Und eigentlich hat man ja damit gerechnet, dass Schalke nicht aufsteigt. Und es hat sich halt auch einfach, der Kader war nicht bereit eigentlich, um aus der zweiten Liga aufzusteigen. Und das merkt man. Das Problem ist, mir kann alles auf die Füße fallen, was ich gerade sage. Aber ich habe das Gefühl, dass Schalke den gleichen Fehler gemacht hat, wie alle anderen auch. Du darfst nicht darauf setzen, dass dein Spielsystem aus der zweiten Liga 1-1 funktioniert.
Ja.
Du kannst nicht davon ausgehen, dass Simon Terodde für dich wieder die Tore macht. Und auch nicht, dass Bülter für dich die Tore macht. Das sind keine Spieler, die ihren Spielstil 1-1 in die erste Liga übertragen können.
Das ist ein guter Punkt, was du sagst. Und ich finde, das siehst du so einen Trend an alle Zweitligameister so. Ich meine, wer ist denn die letzten Jahre so die Zweitligameister geworden? Und wer ist. Oft sind sie halt wieder abgestiegen. Bielefeld? Okay, erstes Jahr Hui, zweites Jahr Pfui. Jetzt. Bochum? Bochum war der Zweitligameister, oder?
Ja, ich glaube. Vorführt.
Ja. Jetzt sind sie halt auch nicht so geil. Also. Okay. Okay, vielleicht nehme ich den Tag vielleicht zurück, aber ja, du darfst dich halt nicht drauf ausruhen. Ich meine, du musst halt dann dich arbeiten. Du musst halt dich weiter verbessern. Du denkst nicht, okay, ich spiele einfach mit dem gleichen System. Ich meine, das ist, glaube ich, doch das Ding, was beim VfB so gut geklappt hat, ist, dass der VfB in der zweiten Liga so gespielt hat, wie sie in der ersten Liga spielen wollen. Also
genau.
Und das ist so, das hat halt in der zweiten Liga nicht so gut funktioniert, weil die Mannschaften gesagt haben, ja, okay, hier, Stuttgart, nimm du den Ball. Und VfB hat von Anfang an dieses Gegenpressing-Kontern versucht zu spielen, weswegen in der Bundesliga es besser geklappt hat. Also in der zweiten Liga so. Aber so dieses Ball nach vorne und irgendwo ist da auch Terodde und der macht den irgendwie rein. Das klappt in der zweiten Liga. Das klappt sehr gut in der zweiten Liga. Außer bei Hamburg. Es tut mir so leid, Hamburg, bitte steigt auf. Aber ja, in der Bundesliga funktioniert es nicht. Das hat bei Stuttgart nicht funktioniert, das hat bei Köln nicht funktioniert. Es wird auch bei Schalke leider nicht funktionieren. Ich liebe Simon Terodde. Ihn und Gitschek. Dieses Ochsensturm. Beste Jahre. Aber, sorry.
Ja. So, wollen wir noch zum letzten kommen?
Schon das letzte?
Warum?
Tief im Westen.
Ich will nicht über Augsburg reden.
Du willst nicht über Augsburg reden. Nein, ja, die werden es eh wieder schaffen. Same shit different hier. Und dann die da so, oh Gott, das könnte möglicherweise nicht funktionieren. Oh Gott, das könnte vielleicht wieder eng werden. Oh, und jetzt, und dann gewinnen sie gegen Bayern.
Das Ding ist, ich habe das Gefühl, Augsburg hat in den letzten 3 Jahren 18 Mal gegen die Bayern gewonnen.
Ja, die sind so der Angstgegner.
Ich kann mich an keine Niederlage von ihnen erinnern.
Aber wie die auch die Spiele, okay, die haben gegen Bayern noch 12-5 auf die, nein, das ist das Pokal. Die haben gegen Bayern 1-0 gewonnen. Und dann, merkst du? Und dann mit so Expected Goals Wert von minus 0,6385 ständig.
Genau, die haben bei denen, die Tore da fallen dann aber auch immer so, dass Manuel Neuer einen Ball irgendwo hinschießt und dann irgendein Augsburger eigentlich hinfällt, den Ball zufälligerweise zu Niederlechner stolpert, Niederlechner schießt sich gegen sein eigenes Knie und der Ball geht gegen den Innenpfosten und rein. Das, so sehen Augsburg gegen Bayern-Spieler aus. Ich hasse diese Mann.
Die spielen so schlecht, dass die Gegner das nicht wissen, wie schlecht die spielen oder darauf nicht vorbereitet sind und so überrascht sind, dass sie dann Tore kassieren. Fucking 3-0 haben sie gegen Leipzig gespielt. Die haben gegen Union Berlin 2-2 gespielt. Meine Fresse, echt. Aber mit dem Grützenfußball. Also ich hab Achtung, tatsächlich, ich habe schon Achtung, weil immer Glück haben ist auch immer ein Zeichen von immer gut sein. Also ich habe Respekt davor, aber es nervt, aber ich habe gleichzeitig Respekt. So. Ist so eine Hassliebe zu Augsburg mittlerweile.
Ja, also ich finde Augsburg, deswegen fand ich auch Markus Weinziel bei Augsburg nie so schlimm, weil der hat halt das gemacht, was man aus deren Möglichkeiten machen kann. Mhm. Aber ich finde es halt scheiße, dass es beim VfB nie sowas gibt und dass es andere Mannschaften gibt.
Es ist halt egal. Wirklich so.
Ja. Genug Augsburg-Hate für heute. Wir kanalisieren alle unseren inneren Wataru Endo. Ach. Und jetzt konzentrieren wir uns auf Bochum. Dann müssten wir uns nicht über Augsburg aufregen. Der VfL Bochum. Ich hatte ursprünglich vorbereitet, jetzt was richtig Positives zu sagen.
Kannst du?
Aber das Spiel sah nicht gut aus.
Also, kannst du kurz den Namen vom Augsburg-Spieler mit der Nummer 24 kurz vorlesen?
Augsburg.
Bochum.
Oh Gott, das geht schief. Bochum, Kader.
Also du wirst doch wissen, wieso ich das will, aber ich möchte nur, dass du es dir vorliest.
Okay, Profis. 126. 27.
24.
Ja. 25. Vassilios Lampropoulos.
Okay, das ist gut ausgesprochen. Meine Freunde.
Ja!
Weißt du, wie oft ich Augsburg-Bochum-Spiele höre, dann höre ich mir den Namen aussprechen, dann gehe mir so. Wie heißt der? Holger Lase hat ja 2-3 Versuche gebraucht, um Lampropoulos Namen bei der Auswechslung richtig zu sprechen.
Ja.
Aber das ist nur so ein Rande, ja. Bochum.
Holger Lase. Der Mann meiner feuchten Träume.
Philipp. Bochum ist so. Ich meine, Philipp Förster und Takuma Asano sind im Mittelfeld. Sie sind schon geil.
Sie gewinnen jetzt gegen Augsburg mit, glaube ich, gefühlt einem Torschuss und 0,18 XG oder sowas.
Hm.
Aber
dieser Sieg gegen Frankfurt, meine Fresse hat mich das aufgeregt. Ich meine, also, wie viel. Entschuldigung, ich muss kurz ranten. Entschuldigung, du musst mich das kurz lassen. Ich vergleiche das immer mit VfB-Spielen. VfB, die rackern sich ab, die machen so Strategie. Dann passt der, dann macht der mit der Hacke, dann steht der bereit und schießt aufs Tor und dann schießt der an den Torwart oder irgendjemand wirft sich in den Ball. Und bei Frank, bei Bochum ist es so, da wirft er den Ball Einwurf, der Ball, der kullert an 3-4 Frankfurtern vorbei. Literally an 4 Frankfurtern kullert er vorbei. Keiner fühlt sich angesprochen. Und Philipp Förster denkt sich, ja moin, da knall ich den einfach mal rein. Und ich bin mir so, Alter, wieso kriegt der VfB nie solche Chancen? Weißt du, welches Tor ich meine? Das 2-0.
Nein.
Das war so ein, also, der Ball, der kullert, du musst die Highlights sehen. Der Einwurf, der kullert an Frankfurter vorbei. Keiner denkt sich, ja, ich muss mal mit dem Ball rein. Nein, der kullert frei und der macht ihn einfach rein. So. Ich meine, wenn der VfB mal solche Chancen bekommen würde, nein. Meine, es ist so ein.
Also ganz ernst, das Spiel war nicht nur pures Glück bei Bochum. Das war auch, da war auch viel Gutes dabei. Und das, was ich gegen Frankfurt hat, angefangen abzuzeichnen, zeichnet sich jetzt immer weiter ab. Ich finde, weil du siehst bei Bochum eine ganz klare Trainersache so quasi. Also du musst schon, also irgendwie hat Reis es gar nicht mehr hinbekommen, Bochum das zu geben, was sie brauchen. Weil Bochum spielt jetzt einen Fußball, der viel besser zu Bochum passt als davor.
Mhm. Ich sag dir
alles mal kurz. Viel direkter, viel klarer. Das ist das, was du mit so einem Kader spielen musst. Und auch in Philipp Hofmann wirkt deutlich souveräner so.
Das ist so ein der außerkorene C-Spieler.
Ja, und wenn du so einen hast, ich würde das auch machen. Also, ich meine, bei uns, wir haben Luca Pfeiffer.
Wir haben Gerassi und Luca Pfeiffer als Zielspieler.
Ja.
Ich muss kurz noch zu Thomas Reis sagen. Ich glaube, der war schon von Anfang an der Saison eine Lame Duck. Spätestens seit die Wechselgerüchte mit Schalke. Ja. Wo dann ironischerweise auch am Ende gelandet ist. Aber ja, ich denke, es war schon von Anfang an klar, dass der nicht gut spielen wird.
Ja, weiß ich nicht irgendwie, aber also wahrscheinlich schon. Deswegen, naja, ich fand Bochum allgemein irgendwie, am Anfang, das hat alles nicht mehr gepasst irgendwie. Und es hat sich auch einfach daran gezeigt, dass Reis ja anscheinend gelogen hat in Pressekonferenzen. Deswegen, da hat es dann einfach nicht mehr gepasst mit der Mannschaft, mit dem Trainer. Und jetzt passt es anscheinend. Obwohl der am Anfang ja komplett auf den Sack bekommen hat, glaube ich, also das aber ging ja nicht los.
Findest du das ist jetzt besser, was Bochum spielt?
Also es sieht genauso scheiße aus eigentlich im Endeffekt. Aber es ist anders scheiße. Also es ist mehr darauf zugeschnitten, was Bochums Kader hergibt. Also
zumindest haben sie in der Wimmer-Tabelle gleich viele Punkte wie der VfB geholt.
Genau, also es ist kein schöner Fußball. Es ist nicht so der Ansatz vom VfB, so, yo, wir spielen euch jetzt kaputt, sondern wir kontern euch halt kaputt. Mhm. Deswegen, das habe ich mir vorhin, war das eine Idee, die ich hatte, als ich mein Skript geschrieben habe oder meine Notizen. So ein Trainer mit so einem guten Konteransatz wie Thomas Letsch, das wäre es absolut beim VfB.
Ich glaube, das ist aber das, was du aber VfB nicht machen, weil der VfB möchte halt offensiv spielen. Und solange Mistentat da ist, werden wir keinen defensiven Konterfußball spielen.
Schade. Aber das ist ein anderes Thema.
Mensch, der Esslinger übrigens.
Deswegen, so. Ich denke, wir können. Ja.
Du hast an sich gute Punkte, aber ich denke halt, sowas. Es wird, ich bin nicht bereit zu glauben, dass Augsburg Bochum real ist. Ich glaube auch, dass dieses System relativ bald schon ausgeguckt wird. Genau wie bei Schalke so. Also ich sehe halt Bochum neben den FC Schalke 04 da unten bleiben. Also sie können mir gerne ein Besserungsbelehren, solange sie nicht vor dem VfB landen. Also ideal, was ich meine, sie sollten die Klasse halten, aber hinter dem VfB, dann ist es auf der VfB auf jeden Fall sicher. Aber ich sehe es nicht, ich habe nicht die Hoffnung so, dass da was reißt. Ich finde, die sind
auch. Ich sehe bei Schalke, sehe ich es nicht wirklich, dass die wieder hochkommen, aber zumindest sehe ich, dass sie deutlich mehr in der Lage sind, ein paar Punkte noch zu holen, als sie das letzte Mal hatten bei ihrem Abstieg oder vor dem Trainerwechsel. Und bei Bochum sehe ich ehrlich gesagt eindeutig das Potenzial, um wieder voll mitzumischen im Abstiegskampf.
Also sie können unangenehm werden, da gebe ich dir recht. Aber ich sehe die Qualität halt nicht so. Ich meine, Förster war schon beim VfB aussortiert und ist bei Bochum Stammspieler. Asano ist wahrscheinlich auch eher ein besserer Zweitligastürmer.
Aber ganz im Ernst? Förster hat unsere Defensive kaputt gespielt, also weil sie da waren. Also Förster ist bis heute einer der Spieler, den ich finde immer noch, hast du viel zu viel Hate abgegeben und der war dadurch viel zu unverunnäht. Ich denke,
ich fand es schon schlimm, ich fand es schon schlimm zwischen in der VfB-Timeline so damals.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch aktuell schrecklich, die VfB-Timeline. Also, um jetzt hier, wir sind jetzt quasi am Ende, nochmal ein bisschen was
anderes. Wir wollten doch über Köln. Haben wir schon über Köln geredet.
Ja. Ich finde es aktuell schrecklich auf Twitter mit der VfB-Timeline. Du hast größtenteils nur noch Gehate. Also, ich meine, ja, wir steigen, also wir spielen nicht gut, nicht wir steigen, also wir spielen nicht gut, aber dieses grundlose Rumgehacke auf allem und jedem, hier Wehle raus, Misteltat raus, Wimmer raus, deine Mutter raus, keine Ahnung, chillt doch mal alle. Und wenn ihr Kritik bringt, ich finde Zagadou zum Beispiel nicht gut, dann versucht wenigstens ein bisschen Hintergrund mitzubringen und nicht einfach zu schreiben, Zagadou ist scheiße und das jedes Spiel und das ungeachtet, wie er in dem Spiel wirklich gespielt hat. Oder auch, ganz im Ernst, weißt du, was ich für einen Hals hatte, gestern oder vorgestern, als Ricky Palme mal wieder meint, er müsste jetzt irgendwie kryptische Nachrichten abgeben?
Es wird
knallen beim VfB im Winter. Ja, obviously denkst du, wir wissen das nicht. Aber ja, dann immer so tun, sich so hinstellen, ich habe mehr Informationen als ihr, ich bin wichtig. Toll, freut mich für dich.
Aber ich glaube nicht, dass Ricky so einer ist. Ich glaube, das ist einfach ein emotionaler Mensch.
Ich glaube inzwischen, dass er genau so einer ist.
Ja, also ich glaube nicht, sonst hätte er mit seinem Podcast weitergemacht. Aber irgendwann hat er gesagt, so, nee, ich habe keinen Bock mehr. Auch mit seiner Familie. Weißt du, so. Also ich glaube, ich verstehe,
was... Vielleicht tue ich ihm Unrecht. Aber ganz im Ernst, wenn man in dieser Situation nichts sagen kann und einfach nur so irgendwas in den Raum stellt, dann sag einfach nichts. Weil was hat diese Aussage gestern gebracht oder vorgestern, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, außer, dass du noch mehr Unruhe in das Umfeld
bekommen hast.
Ricky weiß ganz genau, und das kannst du mir nicht sagen, dass er das nicht weiß, Ricky weiß ganz genau, dass er vermutlich die größte Reichweite hat als VfB-Fan außerhalb von VfB-Spielern und von VfB-angestellte Personen. Und er sagt sowas. Er hat sich davor beschwert, dass Leute irgendwelche Infos durchstechen und sowas. Aber das, was er da gemacht hat, das hat nichts ausgelöst, außer dass auch... Ich habe es zum Glück nicht gesehen, aber ich könnte dir Geld setzen, dass es wieder 100.000 Tweets gab, in denen sich Leute gegenseitig angekackt haben, weil irgendwer irgendwas da reininterpretiert. Das hat alles nur noch mehr angezündet, als es schon war. Und da muss... Also, ich finde, dass du in der Situation nachdenken solltest und entweder du sagst, was Sache ist und was los ist. Also, wenn er jetzt die Info hat, Missentat ist sicher weg, dann schreib, Missentat ist sicher weg. Oder wenn du die Info hast, keine Ahnung, Mario Gomez wird im Red Bull Pulli VfB-Präsident und verkauft den ganzen Laden an, keine Ahnung, Bill Gates, dann sag das so. Aber ich finde, in solchen Situationen solltest du nicht einfach irgendwas in den Raum stellen. Das find ich einfach komplett die falsche Lösung.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist halt einfach jemand, das der schreibt und dann denkt er es nach. Also ich bin auch so, ich habe auch schon Kritze geschrieben, da bin ich ehrlich. Und ja, das zurück zum Thema Twitter, ja klar. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit diesen Themen, was die letzten Jahre passiert ist, so dieses ganze Hinterhergemorschen. Du musst alles interpretieren, was du hörst und so. Und es wird keine klaren Worte gesprochen. Das sind die Leute, die sind halt einfach getriggert, so, weißt du? Oh Gott, schon wie so ein Panikmodus. Und weißt du, es gibt ja Leute, die sagen, es gibt ja Leute, die sagen, das liegt halt daran, dass so viel Nachwuchs da sind natürlich, die Timeline hat sich auch so ein bisschen verändert, dass da viele jüngere Leute jetzt kommen, so beispielsweise Chrissy, Pierre und so. Und dass die vielleicht ein bisschen toxischer sind. Aber nein, ich finde, das sind auch ein paar ältere. Danny ist ja kompletter Querdenker und bei der Liebe. So. Also, der macht da.
Der spinnt sich da Theorien zusammen, also, wo ich denke, also.
Wir sind ja auch alle so, sag mal, was ist mit dem los? Ein anderer, den habe ich schon längst blockiert, wo der auch ständig gehatet hat, so andere, ich habe so viele Leute und so von Leuten, wo die ich schon auch persönlich kennengelernt habe, wo ich mir denke, hey, chill doch mal so. Und ich versuche immer das Positive zu sehen. Es ist so krass, du kannst auch nichts Positives sagen. Ich sage, hey, es ist nicht gut, aber es ist auch nicht eine Katastrophe. Und dann kommen die Leute so, ja, alles ist gut.
Das ist nicht das, Alter. Es ist...
Ja, ist okay. Ich versuche, ich will, ich, das Ding ist, ich versuche, das als, ich suche Positives für mich, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich nicht alles hoffnungslos bin. Ich bin ein optimistischer Mensch, jeder, der mich kennt das. Ich habe letztes Jahr gesagt, dass wir die Klasse halten. Du hast mich ausgelacht. Aber wir haben es geschafft.
Ich hatte, letztes Jahr war es auch einfach. Das Ding letztes Jahr bei mir war, ich war bei diesem Bochum oder Hoffenheim im Stadion, das hat mich komplett gebrochen letztes Jahr. Ja, aber danach war ich einfach fertig mit dem VfB.
Ja.
Nee, also mein abschließendes Wort an Menschen, die Twitter benutzen und zum VfB tweeten. Chillt mal.
Ja.
Es wird schon alles irgendwie, aber Panik bringt jetzt wenig. Ja. Und willst du noch was sagen? Weil ich würde gerne ein Schlusswort am Ende machen.
Mein Windows muss jetzt neu gestartet werden, damit Windows 11 endlich installiert wurde. Also, sag dein Schlusswort. Oh, wir haben noch Fragen.
Oh, wir haben noch Fragen. Machen wir schnell. Ja. Hau raus.
Ich glaube, es waren nur zwei Fragen. Einmal von dem guten Yannick, Twitkick-Legende. Der hat gefragt, warum bin ich VfB-Fan? Warum bist du Fan des geilsten Vereins auf der ganzen Welt?
Gute Frage.
Und dann Timo. Keine Ahnung, aber wieso wird Werder am Ende international spielen? Bitte Werder schreien. Achso, also keine Ahnung, aber wieso wird Werder am Ende international spielen? Werden sie nicht.
Werden sie nicht. Nein. Sorry, aber ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, Füllkrug ist geil, aber ich glaube, der kann die Quote nicht durchziehen, was kein besonderer Take ist. Den haben wahrscheinlich schon 200 Leute vor mir gemacht.
Dieses Domino-Meme so eben. Markus einfach fälscht seinen Impfpass, dann irgendwie Mitarbeiter kennt eine Unregelmäßigkeit in einem Impfpass,
ja,
Duke spielt in der WM. ich werde ganz ehrlich für Deutschland nur wegen Duke mich Füllkrug geroutet, aber ich schaue die
WM
nicht an. Insofern.
Ja, ich
boykottiert bitte diese WM.
Danke. Ja, also dann würde ich sagen, in dem Sinne verabschieden wir uns auch in die Winterpause wahrscheinlich. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal mit einem VfB-Special oder einem anderen Special um die Ecke. Ich bin auch auf der Suche nach Menschen, die mit uns reden und Andi auch. Ich will noch eine Sache loswerden an alle Leute, die denken, dass der VfB ohne Mistentat kaputt geht. Mistentat macht gute Arbeit, aber Mistentat ist nicht der einzige Sportdirektor auf der Welt, der gute Arbeit machen kann. In dem Sinne, frohe Weihnachten, falls wir es nicht mehr hören. Guten Rutsch ins neue Jahr. Klingt so doof am 15.11., am 14.11. Und ja, sucht euch andere Hobbys außer Fußball. Vielleicht braucht man das irgendwann mal, wenn der VfB in die siebte Liga zwangsabgestiegen wird, weil Missintat nicht mehr mein VfB ist. Naja.
Ich sag euch nur, es gibt Amateurfußball läuft noch bis zur Regionalliga. Frauenfußball läuft noch, soweit ich weiß. Und die NFL-Saison ist mittlerweile so absurd lustig, aber chaotisch, und ich glaube, das wird auch nicht NFL-Fans, glaube ich, gerade eine Freude machen. Und boykottiert die WM.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Ciao.
Also bis dann, tschüss.